2020 war ja ein Jahr, was sehr, sehr krass bei mir lief, aber wo ich auch unheimlich unter Druck stand, weil jedes Video irgendwie eine Million gehittet hat, mindestens. Ich bin jetzt kein passionierter Handwerker. Also ich sag's immer so, Paul, ich bin besser als jeder Heimwerker, aber schlechter als jeder Handwerker. Ich habe das vorproduziert damals und war dann am Flughafen in Hamburg und hatte 20.000 Abonnenten. Ich war 2 Wochen in Amerika bei meinen Gasteltern und habe denen das auch erzählt. Und ich bin zurückgekommen am Flughafen und hatte 200.000 Abonnenten. Also, die erste AdSense, das war aber auch mit die größte. Das sage ich nochmal dazu. Es ging fast nie krasser. Die erste AdSense waren...
Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Working and Sharing Podcast. Mein heutiger Gast ist Flo, aka Varion. Und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte von seinem Handwerker-Dasein über plötzlich Hunderttausende von Abonnenten haben und dann einfach mit seinem Bruder zusammen ein YouTube-Geschäft aufzubauen, was irgendwie besonders ist, wie ich finde. Er redet zum ersten Mal über seine erste AdSense-Auszahlung und wie der ganze Weg eigentlich war, was er jetzt macht und was noch seine Pläne sind. Und das alles und noch viel mehr hört ihr in der heutigen Folge. Also viel Spaß. Flo, hallo.
Paul, ich grüße dich.
Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, sehr gerne.
Sag mal, wie kam eigentlich der Moment vom handwerklichen Handwerker zum Videohandwerker?
Ja, man möchte ja meinen, dass ich das sehr gut spielen kann, was dort passiert. Aber ich habe natürlich den Background, dass ich knapp 10 Jahre, ich glaube, es waren knapp 10 Jahre. Ich habe angefangen mit 16 und habe nachher mit 27 aufgehört. Also ja, knapp 11 Jahre sogar. Es war ein schleichender Prozess tatsächlich, weil ich war irgendwann so an dem Punkt, wo ich angefangen habe, YouTube zu machen. Ne? Also so wie viele.
Genau. Ja? Aber da war genau, also du warst ja Metallbauer.
Ich war ich habe Metallbauer für Konstruktionstechnik gelernt. Gibt verschiedene Unterkategorien nochmal, die anderen kann ich dir leider nicht nennen. Aber ich bin gelernter Konstruktionstechniker in dem Sinne. Und ich habe es tatsächlich damals nur gemacht, weil mein Dad hat eine Firma übernommen. Von dem ist der beste Freund damals über Nacht verstorben, ganz schlimm eigentlich, mit 40, der ist einfach nicht mehr aufgewacht dann morgens. Oh. Und dann standen sie vor der Entscheidung, ob sie die Firma übernehmen wollen oder nicht. Und so ist mein Dad auch selbstständig geworden, relativ spät ja eigentlich. Ich glaube, er war da auch so, weiß ich nicht, Anfang 40, Mitte 40, irgendwie so um den Dreh, glaube ich. Und dann war das so, dass ich aus der Schule kam und mit 16, ich habe mittlere Reife gemacht, ich habe irgendwie auch mich nicht darin gesehen, jetzt noch Abitur zu machen, weil ich hatte da gar nicht die Weitsicht. Also ich hatte gar keinen Bock auf irgendwas. Nicht mal, es war nicht mal aktiv so, dass ich eine Unlust verspürt habe, sondern es war einfach so, dass ich mir da irgendwie, okay, ich lebe jetzt hier, ist mir irgendwie egal so gerade und ich mache das jetzt einfach mal. Und dann habe ich einfach Metallbauer gelernt aus der Langeweile heraus. Und das war ganz okay. Ich bin jetzt kein passionierter Handwerker. Also ich sag's immer so, Paul, ich bin besser als jeder Heimwerker, aber schlechter als jeder Handwerker. Ah. So ist es, glaube ich. Ne? Also ich kann Dinge, so ich krieg, ne, wenn ich jetzt verglichen mit Max, meinem Podcast-Kollegen, der kriegt kein Bild an die Wand gehängt. Ich krieg meine Lampen angebaut, ich kann auch eine Wand streichen, ich kann Schrank zusammenbauen und so weiter und so fort. Ich kann sägen und so. Das kann ich alles, aber wenn es dann jetzt darum geht, mit wie das Gas zusammengesetzt ist, mit was ich geschweißt habe, weiß der Schinder. Ich weiß es nicht, was das ist. Ne? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, muss man auch nicht. Und dann war das so, dass ich quasi parallel mit YouTube angefangen habe. Das ist jetzt ein harter Cut, aber ich habe quasi einfach...
Nee, aber warum?
Ich habe Call of Duty gezockt damals. Okay. Ich habe Call of Duty gezockt mit vielen Freunden, mit denen ich heute immer noch unterwegs bin und befreundet bin. Und ich habe Call of Duty gespielt und dann haben wir uns... dann haben wir zusammen YouTube gestartet und haben irgendwie so einen YouTube-COD-Channel errichtet. der ist gar nicht mehr existent heute. Und dann habe ich irgendwie knapp ein Jahr später meinen eigenen Kanal betrieben. Und da habe ich auch so, das hieß damals so Commentaries. Ich weiß nicht, ob man das so, dieses, also heute ist es sehr witzig, weil viele, so wie Amar oder auch ein InScope, die kommen ja alle so aus dieser Call of Duty Geschichte oder auch Monte, die haben alle damit gestartet und das war mir genau ähnlich. Und ich habe dann angefangen mit Call of Duty Videos und habe dann parallel meinen eigenen Channel gemacht, 2013 glaube ich war das, und also knapp 11 Jahre her, und habe dann dort Commentaries hochgeladen und habe einfach Situationen auch aus dem Handwerk, also verbal irgendwie versucht zu erklären. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, das wäre, glaube ich, ganz cool, diese Situation in einem Skit nachzustellen. Und dann habe ich in dieses Gameplay so ein Skit eingebaut, wo ich dann natürlich, weil es mir unangenehm war, es wusste niemand, dass ich YouTube mache, außer mein Bruder Luke, glaube ich, und natürlich meine befreundeten Zockerkollegen sozusagen. Und dann habe ich natürlich niemanden haben können, der das mit mir dreht. Und dann habe ich das quasi selber gemacht. Und so ist das dann immer weiter also dieser Content hat sich daraus entwickelt. Ich habe dann nie gesagt, okay, ich mache jetzt einfach nur noch Sketche, sondern ich habe dann quasi diese Gameplays gemacht und habe die immer verbunden mit so Skits. Das fand ich irgendwie erfrischend, weil ich war nicht besonders gut im Zocken, aber ich war besonders gut, also oder besser im Labern, würde ich einfach sagen, und habe dann das versucht irgendwie zu erklären und habe dann einfach so die Situationen, die mir im Handwerk passiert sind, habe ich damit eingebaut und irgendwann habe ich mal einen kompletten Sketch übernommen und dann hatte ich irgendwann nicht mehr so Lust auf Zocken und habe dann nur noch das gemacht, weil mir das irgendwie Spaß gemacht hat und daraus ist das dann so entstanden, genau.
Und ja, dann ging das ja auch relativ flott weiter. Was war denn dein in, ich nenne es mir jetzt mal, Durchbruchmoment für die YouTube-Seite?
Ja, das war, glaube ich, bei mir verglichen mit anderen, bei denen das irgendwie stetig gewachsen ist, glaube ich, über Jahre oder bei vielen, ist es so, dass ich keine Ahnung habe, wie das funktionierte. Also, ich habe immer weitergemacht, aber ich war auch hart stuck auf 2000 Abonnenten über mehrere Jahre. Und dann hatte mir damals ein Abonnent, der mich geschaut hat, ich glaube Jakob war sein Name, der wird es vermutlich nicht hören, aber liebe Grüße Jakob, der hat mir gesagt, ey CEO, der macht da so YouTube-Vorstellungen, bei dem kannst du was einreichen. Und da habe ich was, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ich was aktiv eingereicht habe oder ob ich, doch, ich glaube, ich habe aktiv was eingereicht und der hat dann quasi meine Clips abgespielt am Ende seines Formats. Das macht er, glaube ich, heute immer noch. Und dann bin ich relativ schnell gewachsen auf 10.000 Abonnenten. Und dann war ja damals noch diese Reaction-Zeit sehr, sehr groß, also Ende 2019, Anfang 2020, so beim Lockdown. Und dann haben viele Leute drauf reagiert, ein Unge, ein Papa Platte, ein Revi, und die fanden das relativ unterhaltsam, glaube ich. Und so bin ich ständig gewachsen. Also 2020 war ja ein Jahr, was sehr, sehr krass bei mir lief, aber wo ich auch unheimlich unter Druck stand, weil jedes Video irgendwie 1 Million gehittet hat, mindestens. Und das war schon ein krasser Ansporn, den ich da hatte. Und das war nicht so geil, weil wenn du jetzt nicht ein Mr. Beast bist, dann ist es schwer, dich immer zu toppen.
Ja.
Weißt du? Und das war eine geile Zeit, aber es war auch eine sehr anstrengende Zeit.
Ja, das glaube ich, aber genau da, also das heißt, du bist Ewigkeiten natürlich dran geblieben an dem, also du müsstest ja jetzt 7, 8 Jahre ohne großen Wachstum sozusagen, hast du aber immer fleißig weitergemacht. Ja. Und dann kam durch einmal diese Vorstellung, aber wahrscheinlich auch vor allen Dingen durch diese Reaction-Videos einfach ein großer Hype drauf.
Ja.
Und dann, also ich weiß noch, mein erstes war, glaube ich, dieses Reingeschifft.
Ja, genau, bei vielen.
Ja, ne? Das war, und das war jetzt für mich auch das, wo ich sagen würde, seitdem ist für mich Varion nicht mehr aus YouTube Deutschland wegzudenken.
Ja, mittlerweile hat sich's ein bisschen normalisiert und es ist alles okay. Aber es ist, also ja, ich mache mich da unbewusst ein bisschen zu klein. Aber das Ding ist, ich habe dann unbewusst einfach Content gemacht, ohne drüber nachzudenken, dass es den ja vorher schon mal gab, weil dieses Format, dass man quasi diese Rollen mehr spielt, das gibt's beim Fresh Torge, das gab's früher schon und Das war dann so ein Ding, was ja auch populär auf TikTok geworden. Ich will gar nicht sagen, das nur um es zu erklären. Ich meine damit nicht, naja, ich habe es dann ja neu entwickelt wieder, sondern ich habe es einfach aus, ich habe es unbewusst gemacht. Und auf TikTok ist es mittlerweile ja einfach ein Ding, weil ich check's aber auch, weil es ist ja viel einfacher, ein Video zu drehen mit dir selber, als Leute zu fragen.
Ne? Viel, viel einfacher. Genau. Ja, also es ist natürlich schnitttechnisch ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Also kommt auch immer ein bisschen drauf an, aber ansonsten, ja, natürlich ist es viel einfacher, so gesehen.
Genau.
Aber es war ja auch, also das, da ist ja total wichtig, und das hast du ja zum Beispiel, finde ich, großartig gemacht, ist ja das Skript total entscheidend für das, was da passiert. Und das ist ja die Kunst mehr dahinter als dann der Rest.
Ja, genau. Und der Schnitt ist, glaube ich, der ist auch nochmal entscheidend. Ganz oft sehe ich, also es ist natürlich nur mein Geschmack, aber ich mag es immer ganz gerne, wenn das Video einen richtigen Flow hat. Weil wenn man sich die Videos anschaut, wird man bemerken, dass so niemand redet. Weil wenn die eine Person aufhört, dann ist die andere schon so halb ins Wort gefallen und redet dann weiter. Und das war mir immer wichtig, dass dieses Pacing immer sehr hoch ist, weil ich immer auch unbewusst dann irgendwie über die Zeit angefangen habe, schneller zu reden und Wörter dann irgendwie schneller auszuformulieren. Und dadurch ist so eine gewisse Geschwindigkeit. Und es war anfangs so, habe ich immer noch selber geschnitten. Und Luke hat dann versucht zu schneiden. Und wir haben dann immer so minimale es waren immer nur Millisekunden, die haben mich dann gestört irgendwo. Mhm. Und dann musste ich das irgendwie trotzdem selber machen. Mittlerweile schneidet Luke das alles, weil der macht das einfach sehr gut auch, kann auch mittlerweile viel schneller schneiden, vermutlich als ich. Aber das hat mich dann immer gestört. Und das macht, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, dass so diese Schnittgeschwindigkeit und dieses Überlappen der Stimmen hat immer noch mal einen Unterschied gemacht. Aber das ist auch was ich dann einfach ausprobiert hat über die Jahre. Und heutzutage ist es eh egal. Also es ist ja heutzutage eher schon von Vorteil, wenn es sehr low budget ist. Also du setzt dir einfach ein Handtuch auf den Kopf und dann sind das Haare, ne? So,
das, ich weiß, was du meinst. Ja, das, ja. Naja, das hat ja auch eine gewisse Art von Charme. Also
genau.
Aber es gibt ja auch für alles Publikum auf der Plattform. Kurz zur Einordnung: Luke ist dein Bruder.
Genau, Luke ist mein Bruder.
Der inzwischen dein Videograf und Editor ist, ne?
Genau, nicht nur das, sondern er ist eigentlich wie ich 2.0. Er macht den Schnitt, er begleitet. Leitet mich überall hin, er ist so alles in allem, weil ich könnte auch nie einen besseren Geschäftspartner haben oder einen Mitarbeiter, weil manche Dinge funktionieren einfach viel, viel besser mit jemandem, mit dem du vertraut bist, als mit einer, es hat alles Vor- und Nachteile, aber Luke ist nicht nur mein Video- und Schnitttyp, sondern ist einfach auch Assistent und er ist eigentlich Flo 2.0 in dem Beruf. Ne, in dem Berufsfeld einfach. Genau. Und wir machen das beide alleine. Ja, genau.
Ja. Ich wollte nochmal ganz kurz zurück zu dieser, du bist innerhalb von, was waren es, 3 Monaten extrem explodiert, glaube ich.
Ja, ja.
Und den Druck, den du dann gespürt hast, wie bist du dann in der Zeit damit umgegangen?
In der Zeit war das einfach, du kannst dir das vorstellen wie ein dauerhaftes Verliebtsein. Also jeder kennt das, diese Anfangsverliebtheitsphase, die ist sehr nice, aber auch sehr ungesund, glaube ich. Ne? Viele springen ja auch von Beziehung zu Beziehung, weil es einfach dieser Effekt ist einfach.
Das ein eigenes Gefühl ist, ja.
Genau, das kann man sich nicht so beschreiben. Und das war einfach über mehrere Monate. Es waren nicht nur 1-2 Monate, sondern es war, glaube ich, gefühlt das ganze Jahr 2020 war einfach ein dauerhaftes Up. Es war ein dauerhaftes Hoch. Und ich erzähle diese Geschichte immer so gerne, diese Anekdote, weil die klingt so geskriptet, aber es war so, dass ich damals meine Gasteltern besucht habe. Ich war, das war noch 2019 und dann bin ich in, ich glaube so Ende des Jahres, habe ich vorproduziert unter anderem das Reingeschifft-Video, das weiß ich noch. Das habe ich vorproduziert in der Kälte und ich musste da noch reingehen, weil die Kamera zu kalt wurde. Es war schweinekalt draußen, das sieht man gar nicht. Achsensprünge sind falsch. Es ist qualitativ einfach richtig schlecht im Nachhinein. Aber ich habe das vorproduziert damals und war dann am Flughafen in Hamburg und hatte 20.000 Abonnenten. Ich war 2 Wochen in Amerika bei meinen Gasteltern und habe denen das auch erzählt. Und ich bin zurückgekommen am Flughafen und hatte 200.000 Abonnenten. Das war, also das, ich erzähle das immer ganz gerne, weil das halt, es ist wirklich so passiert und das war einfach crazy. Und daraus ich glaube, ich habe einfach dann die Zeit genutzt und habe wirklich alles hochgepowert. Ich habe dann noch voll gehuntet nach diesem Playbutton, diesen 100.000er Playbutton, weiß ich noch. Der kam dann ins Büro und dann habe ich meinem Dad sogar noch gesagt, ey, den Million-Button will ich auch noch. Und dann hat er das nicht belächelt, aber er hat dann so ein bisschen gelacht, so nicht mich ausgelacht, sondern hat so ein bisschen so vielleicht auch übertrieben gefunden, aber ich habe mir den ja auch noch geholt und das war so, ich musste ein Ziel nach dem anderen und das ist dann irgendwie geil, aber das ist dann irgendwann, ist es denn auch einfach, also Zahlen sind geil, aber sind auch sehr ungesund, glaube ich. Du kannst da richtig nachsüchtig werden nach Zahlen und sicherlich muss man die im Überblick behalten oder so, aber ich finde mittlerweile ein geiles Video wesentlich, also natürlich, ich möchte auch, dass die Videos gut ankommen, das musst du einfach machen, gerade wenn du in dieser Branche arbeitest, ist es so, wenn du im Rewe arbeitest und du bietest Produkte an und die kommen nicht an, dann kannst du auch nicht sagen, naja, mir schmecken die, aber ich weiß nicht, was die alle haben, sondern du musst natürlich auch schon danach gucken, dass du für das einstehen kannst, was du anbietest, aber auch, dass die Leute das gut finden. Das muss man einfach machen in der Branche. Das ist so ein bisschen 50-50-Ding, würde ich ganz ehrlich sagen. Also du kannst nicht nur das machen, was die Leute sehen wollen und du kannst aber auch nicht nur das machen, was du möchtest. Das funktioniert einfach nicht.
Na, kommt drauf an, wie erfolgreich du werden willst, aber ja.
Genau, kommt drauf an, wie erfolgreich du werden willst, genau. Ne? So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Aber diese Zahlen, die waren sehr geil und aber es war auf Dauer, hältst du das natürlich nicht, es sei denn, du bist irgendwie ein Paluten oder so, der da, glaube ich, jeden Tag ein Video rausknüppeln kann. Das ist dann aber auch nochmal ein ganz anderer Schnack. Und das sind auch so einmalige Beispiele, die, glaube ich, in der Regel nicht so funktionieren. Also,
nee, ich glaube, Paluten ist auch wirklich ein extrem Sonderfall in Deutschland.
Genau. Das ist so, das kann man sich, glaube ich, man kann das immer sehr, sehr gut als Beispiel nehmen, aber ich glaube, man selbst, ich bin sehr zufrieden, so wie es, also es fällt mir schwer, zufrieden zu sein, aber ich muss damit umgehen, so Dinge einfach, ich muss lernen, einfach mal zufrieden zu sein. So, auch wenn, ne, wenn das nicht mehr so krass ist und so, dafür ist es einfach krass, dass ich jetzt einfach eine neue Möglichkeit habe und diese Chance nutze ich. Und ich kann mir immer sagen, dass ich immer dran geblieben bin. Ich habe das immer sehr ernst genommen. Ich habe, seitdem ich jetzt damit selbstständig bin, habe ich immer ein Video gebracht. Also natürlich ist es dann nur ein Sketch die Woche oder zwei waren es anfangs, aber ich habe es immer gemacht. Ne? Viele haben dann auch mal Pause gemacht und haben dann aufgehört, aber ich habe das immer sehr ernst genommen, auch mit Luke nimmt das auch sehr ernst. Der möchte genauso sehr wie ich, dass Sonntag ein Sketch kommt. Das muss kommen, egal was. Da sitzen Leute, die warten, wenn es nicht viele sind, aber die warten und möchten, dass ein Video kommt und das ist eine Konstante. Die Konstante bediene ich immer noch, weil es mein Beruf ist und wenn es irgendwann mal nicht mehr laufen sollte, aus Gründen, dann kann ich mir aber am Ende des Tages immer noch sagen, okay, es liegt aber daran, nicht daran, dass ich metaphorisch mein Rewe 4 Monate zugelassen habe und danach mich wundere, dass, okay, jetzt gehen aber alle zum Lidl da, komisch irgendwie, aber ich glaube, du musst einfach du kannst alles machen, aber wenn du deine Wurzeln, das ist in meinem Fall YouTube, irgendwie vernachlässigst, dann darfst du dich nachher auch nicht wundern, es sei denn, du bist irgendjemand anderes, weil es gibt wahrscheinlich Künstler, die können lange weg sein, können dann wiederkommen, dazu zähle ich mich nicht, würde ich sagen.
Deswegen, dein anderer Podcast-Kollege konnte das, glaube ich, ganz gut.
Sascha konnte das sehr, sehr gut, der war natürlich nicht komplett weg, der war auch auf anderen Plattformen, bei ihm ist auch deswegen. Das Meme so, Sascha, wann kommt ein neues Video, das ist ja schon so ein Running Gag mittlerweile, das ist, ne, deswegen, ja,
aber ich schätze, bei ihm war ja auch viel Druck dahinter, zumindest all dem, was ich gehört habe. Ja, weil er war ja da zwischenzeitlich mal Deutschlands erfolgreichster YouTuber, glaube ich. Und das ist ja auch so eine Druckgeschichte.
Genau, aber er hatte auch dieses 1 Million pro Video, das war ja bei ihm auch lange Zeit das Ding, ne? So. Das ist irgendwie auf Dauer, ist das, glaube ich, nicht so schön. Einfach,
ja, es kommt halt wirklich, glaube ich, drauf an, ne? Und wie man auch damit dann am Ende umgeht oder was man drumherum macht. Und, genau. Aber ist ja auch, darum sollte es jetzt auch gar nicht gehen in dem Zusammenhang. Aber gut, dann hattest du diesen Hype, dann hast du das weitergemacht, bist heute immer noch bei deinen Wurzeln. Einmal die Woche machst du ein Video, inzwischen hast du auch einen Podcast, du machst genau. Livestreaming und so weiter und so fort.
Ja.
Aber nimm ich mal, da hast du das ja in deiner Hypezeit, hast du das ja noch, also in deinem Start warst du ja noch komplett alleine. Und du hast immer noch Handwerk nebenbei gemacht.
Wann? Tatsächlich.
Ja?
Ja, achso, nee, formuliere deine Frage gerne aus, sorry, nee, fürs Unterbrechen.
Tatsächlich?
Tatsächlich war es so, dass ich am Anfang, also ich habe Anfang 2020 habe ich mich selbstständig gemacht. Also mit, ich glaube, da hatte ich so, weiß ich nicht, 200.000-300.000 Abonnenten, irgendwie sowas um den Dreh. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viel das waren. Aber ich habe am Anfang, also der erste Monat, da habe ich so viel Kohle verdient. Und da habe ich ja auch erst AdSense angemacht. Ich hatte das über Jahre nie an. Ich habe das, glaube ich, erst 2019 angemacht dann. Ich glaube, bei 100.000 Abonnenten, genau, ich habe zu mir gesagt, okay, wenn ich 100.000 Abonnenten habe, dann mache ich AdSense an. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich den ersten Monat so viel verdient und habe ich zu meinem Dad gesagt, ey, ich kann das nicht. Also ich muss das jetzt nutzen einfach und muss gucken, dass ich das irgendwie versuche zu schaffen. So, und weil das ist eine Chance, die man nur einmal im Leben hat. Und sicherlich hätte man auch was, man hätte auch was Bodenständigeres, oder was heißt, man hätte auch was Sicheres machen können, aber letztendlich, wenn es jetzt nicht mehr läuft, was ich natürlich nicht hoffe und ich möchte es auch nicht, dann habe ich immer noch, ich bin jetzt ein ausgelernter Handwerker, ich habe 10 Jahre Handwerk gemacht und ich glaube auch, ich hoffe, ich sag's immer wieder, ich hoffe mal, jetzt gibt's nicht in 10 Jahren Schnitt nach dieser Aussage. Ich glaube, wenn es nicht mehr läuft, dann musst du auch ein Stück weit aktiv was dafür machen. Also ich glaube, wenn du immer dranbleibst und immer weitermachst und immer, glaube ich, Gas gibst, dann läuft das, glaube ich, noch. Natürlich sind das dann Summen, mit denen man beworfen wird, gerade so, wenn man viele Aufrufe macht, die fernab von der Realität eigentlich sind. Aber wenn du es nicht schlecht anstellst, dann verdienst du als ein kleinerer Künstler immer noch viel, viel mehr Geld als jemand, der im Handwerk arbeitet. Ne? Also das ist so, das sind natürlich dann nicht so die Summen, die verhältnismäßig zu anderen Influencern irgendwie viel sind, aber es ist verhältnismäßig zu Handwerkern und Leuten, die jetzt nicht in der Influencer-Creator-Branche sind, immer noch krass viel Kohle und damit kann man auch gut leben, ne?
Ja, das ist auch so ein Punkt, den finde ich auch total wichtig, weil es ist auch, es wird einem ganz oft auch so ein falsches Bild vermittelt. Also wenn wir jetzt so Kandidaten nehmen wie zum Beispiel Monte oder Trimax oder so, das sind Summen, die sind für alle anderen, also ja auch für uns,
ja,
komplett absurd.
Ja,
also deswegen. Das ist so, da kommt ja keiner ran. Aber das sind die, die das am öffentlichsten nach außen tragen.
Ja, stimmt.
Dann stehst du halt da und dann denken alle, also was heißt nicht alle, aber es gibt so viele, die denken, jeder, der ein paar hunderttausend Aufrufe bei YouTube macht, muss eigentlich Multimillionär sein.
Macht seine 200.000-300.000 Euro im Monat. Ne?
Ja, also genau. So. Dabei ist es häufig sehr weit davon entfernt.
Genau,
Aber ja, und dann kommt es ja auch drauf an, wie du es machst, ne? Also bei uns haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, aber Büro, Mitarbeitende und so weiter und so fort. Das meiste Geld geht tatsächlich da rein, bevor irgendeiner von uns Geld verdient.
Ja.
Weil wir sind dann immer die Letzten, die Geld verdienen.
So ja, und wie das wir ist natürlich das
jetzt aufgebaut haben.
Genau, bei euch ist es nochmal bei euch den Pietz oder auch Bonjour, ich sehe euch drei immer so als diese Kollektive, die im deutschen Raum da sind, wo quasi erstmal ein paar Leute vor der Kamera sind. Bei euch sind es drei, bei Bonjour sind es 3-4 Leute, bei den Pietz sind es 5 und dann im Hintergrund ist nochmal, ne, nochmal mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr. Und da sind natürlich, da sprechen wir über Monatsgehälter, nicht nur 10.000 Euro und nicht nur 20.000 Euro, sondern das ist echt Kohle, die man, das soll auch gar nicht so wirken, oh, wir sind arm, wir müssen ja auch erstmal die Kohle reinholen. Nein, man muss natürlich diese Gehälter bezahlen, weil man eben auch Kohle verdient dann. Aber
es ist auch eine reine Entscheidung. Also natürlich, wenn wir uns entscheiden würden, wir machen alles von zu Hause.
Genau, genau.
Und schmeißen, dann würden wir alle mehr Geld verdienen.
Ja, ja.
Aber das ist nicht das, was wir so machen wollen, weil dann gäbe es auch ganz viele Projekte, die wir dann nicht machen könnten.
Genau.
Aber wir haben ja auch viele Projekte, die gar kein Geld einspielen, sondern mehr Geld kosten. Aber auch das ist egal. Ich muss ganz kurz eine Frage stellen, weil ich mich gerade so daran erinnere. Ist dieser, das ist jetzt leider nur für die Leute, die zuschauen, ist der Iron Man Helm im Hintergrund.
Ja.
Der, wo du gescammt worden bist, was du mir damals vor 3-4 Jahren oder so, hast du mir, glaube ich, eine Sprachnachricht
geschickt. Echt? Wir haben darüber gesprochen?
Wir haben darüber gesprochen. Das ist ja witzig. Und ich musste gerade daran denken, ob das der war oder nicht, der
das
so
ist ewig der
gebraucht hat. Alles klar.
Das ist gut. Der tatsächlich, der, also kurze Backstory zu diesem Iron Man Helm. Also für die Leute, die vermutlich schon mal einen roten Iron Man Helm mit einer, ja, einer glänzenden Silber Frontschale gesehen haben, das ist der, mit dem man sprechen kann. Du kannst sagen, hey Jarvis, open the mask, und dann öffnet er die und so weiter und so fort. Und ich habe mir den bestellt, ich glaube 2020 oder so, und habe mir den bestellt. Ich habe im Voraus bezahlt, $350 damals. Du konntest auch nur anzahlen. Und ich habe gesagt, okay, ich mach gleich. Und dann irgendwie 1,5 Jahre später haben sie mir geschrieben, übrigens, wollen Sie den Helm eigentlich noch? Und ich so, ja, natürlich möchte ich den Helm noch. Und irgendwie 3, 4, 5 oder vielleicht sogar 6 Monate später, danach erst kam der. Also irgendwie 2 Jahre später kam der. Er kam aber an. Ich glaube, die hatten einfach eine ultra hohe Nachfrage. Aber ja, es ist, ich glaube, es ist nicht so rechtlich, was da passiert ist. Aber ich habe mich gar nicht beschwert, weil er kam ja letztendlich an. Deswegen.
Ja, 2 Jahre später. Ich wollte, mir viel zu gerade auf.
Ja, ja.
So, wie war denn der Punkt dann, dass du gesagt hast, du hörst auf mit dem Handwerk? Das ist ein Punkt, der mich interessiert.
Ja,
und wann ist Luke dazugekommen? Also wie war dieser Switch?
Also das Gefühl war erstmal geil, weil ich habe gesehen, okay, ich verdiene hier einfach geile Kohle. Was soll schief gehen? Natürlich ist man ein bisschen unsicher auch, aber ich habe es trotzdem probiert.
Weiß man, was deine erste AdSense-Auszahlung war? Hast du das schon mal gesagt?
Nee, ich habe es noch nie gesagt. Ich spreche eigentlich nie über Zahlen.
Ja.
Ich, weißt du was, ich möchte gar nicht mehr so häufig was unterschlagen. Ich hätte es nie von mir selber gesagt, aber wenn du, du hättest mich vermutlich gefragt, jetzt, ob ich es sagen möchte, oder?
Ja.
Hättest, ja, okay. Dann, ich kann, also, die erste AdSense, das war aber auch mit die größte. Das sage ich nochmal dazu. Es ging fast nie krasser. Die erste AdSense waren 30.000. Das war damals.
Und was war dein Gehalt als Handwerker?
Boah, das ehrlicherweise weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es müssen, das weiß ich nicht mehr. Ich dürfte es auch vermutlich nicht sagen. Also das dürfte ich wirklich nicht sagen.
Nee, so eine Probe, es lag zwischen 1,5 und 3 oder?
Nee, wahrscheinlich so irgendwas zwischen 1,5 und 1,7 netto.
Okay.
Ja. Ne, irgendwas so, das könnte schon hinkommen, ne? Also, das war damals, die erste, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt probieren.
Ja. Ne?
Also das war so Kohle, wo ich gesagt habe, okay, also selbst wenn ich jetzt die nächsten Monate nichts verdiene, habe ich ja das Geld jetzt erstmal. Und dann habe ich gesagt, dann musste ich natürlich alles anmelden und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, Januar oder Februar ist Luke auch direkt dazu gekommen. Also relativ
direkt
schnell.
So früher, ja, okay.
Ja. Relativ schnell. Ich habe damals noch in der Heimat mit in einer ganz kleinen Wohnung gelebt. Das war ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Und Luke hat über Monate bis, glaube ich, September bei mir auf der Couch gepennt. Und wir haben da Videos gedreht, wir haben geschnitten. Das war schon ein krasser Hustle so. Aber es war auch irgendwie eine geile Zeit. Irgendwie war es so, ich romantisiere das wahrscheinlich auch. Es ist sehr verklärt jetzt, ne? In der Vergangenheit.
Weiß ich gar nicht. Es ist, also gerade wenn man sowas aufbaut und dann so zusammenarbeitet und das die ganze Zeit weiter funktioniert, das kann auch total schön. Ich fand deine Beschreibung ja gut. Es fühlte sich so an, als wärst du die ganze Zeit verliebt.
Ja, genau, und so war es irgendwie, ne? Also es war einfach, es war diese ganze. Ich kann das auch gar nicht beschreiben, so warum, aber es war irgendwie, jeder hatte dich auf, irgendwie, die, es war auch schön, Leute zu sehen, die deine Videos schauen und drüber lachen. Das war, ist irgendwie ein gutes Gefühl. Also ich, das ist gar nicht meine Intention, also natürlich ist es meine Intention zu unterhalten, aber das so wirklich, weil ich beobachte mich selber, wie oft lache ich sehr herzhaft über Dinge, meistens nur aus einer Situation heraus oder weil ich irgendwie die 5. Szene in King of Queens wieder witzig fand oder so, ist ganz, ganz selten bei mir, aber ich will eigentlich, dass die Leute das kurz gucken und irgendwie finden die es unterhaltsam. So, das ist ja auch eine Form von Unterhaltung, dass man sich was anguckt, das ist unterhaltsam und sehr herzhaft lachen ist ja schon Effekt, den man erstmal triggern muss. Und deswegen ist das gar nicht mein Anspruch. Aber ich fand das halt in der Reaction von Papa Platt oder so, der lacht ja sehr herzhaft und das war irgendwie sehr schön, das zu sehen irgendwie. Ich kann das gar, also es ist einfach schön, wenn Leute das gut finden, was du machst. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele gut finden, ne, weil so, ich glaube, Felix Lobrecht hat das auch mal schön, oder er hat es auch beschrieben, so dass er sich selbst, das fällt immer schwer, da muss man, glaube ich, dran arbeiten, dass man sich selbst schwer sagen kann, okay, das ist gut, was du gemacht hast, und man braucht, glaube ich, so ein bisschen Bestätigung von außen, um sagen zu können, ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Aber vielleicht verstehst du das ein bisschen?
Ich verstehe das total. Also da ist ja, Felix Lobrecht hat das, hier unser Flo Le Floyd hat das ganz, also die, das sind ja, und ich weiß, so wie du das jetzt sagst, hast du das vielleicht zu teilen auch. Aber ich glaube, bei denen ist es ein bisschen extremer ausgeprägt, dass diese Bestätigung von außen ist total wichtig.
Ja, ja.
Ich habe das zum Beispiel nicht.
Oh, sehr, finde ich aber geil.
aber das ist trotzdem nicht, dass ich da, dass das nicht schön ist. Aber es
ja,
ist,
ja, genau.
Auf der umgekehrten Seite ist halt dadurch auch immer der Vorteil, dass auch ich mich ich gut damit klarkomme, wenn Leute mich scheiße finden. Mhm. Also auch das hat mich nicht so sehr gestört. Ich weiß, also gerade der Einstieg in diese Influencer-Szene, da sind die Leute doch, die können ziemlich hart sein, so irgendwelche fremden Leute aus dem Internet. Aber das hat mich nie groß mitgenommen und umgekehrt aber auch nicht. Also das ist so, es ist immer schön, aber ich brauch's halt für mich selber nicht. Wichtig ist, also das zum Beispiel für mich ist wichtig, die Leute um mich herum, die ich gern habe und so, was die für ein Bild von mir haben.
Ja, genau, das glaube ich nochmal sehr gut gesagt. Und natürlich, also letztendlich ist es immer wichtig, es gibt ein ganz einfaches Ding, wenn jemand dich scheiße findet und es wird immer schnell gesagt, in der Influencer-Branche oder dieser öffentlichen Branche musst du ein dickes Fell haben, das stimmt auch, aber mir fällt es immer noch schwer, das zu entwickeln. Also manchmal ist schon so, mittlerweile ist das schon, bin ich schon ein bisschen abgehärtet, aber ganz am Anfang, weil das ja sich nicht über Jahre aufgebaut hat, sondern das ging von 2000 Abonnenten auf Hunderttausende, die dort oder Tausende sind ja nur die Kommentare schreiben, aber das ging ja natürlich sehr schnell und das war schwierig, weil woher soll ich auch damit, also woher soll ich es gelernt haben, damit umzugehen, wenn fremde Menschen dir so Dinge sagen letztendlich, aber am Ende des Tages kann ich, also das ist ein ganz einfaches Ding, am Ende des Tages, also gibt es immer zwei Beispiele, entweder du hast wirklich nichts falsch gemacht oder du hast einfach eine krasse verkehrte Selbstwahrnehmung von dir. Mhm. Wenn ich mich frage, okay, ich gucke in den Spiegel metaphorisch und sag mir, ich habe nichts Böses gemacht, ich hatte keine bösen Absichten, ich habe eigentlich nur gemacht das, was ich möchte und habe niemanden geschadet aktiv, dann ist es schon eine gute Sache. Das ist so, es ist, natürlich ist es wichtig, was deine Liebenden von dir halten, aber es ist genauso wichtig, was du auch von dir hältst. Das klingt immer so geschwollen, aber es ist einfach auch so.
Nein, das vollkommen ist richtig. So. Ja, ja, also das ist, gibt ja auch diese ganzen Sprüche, du kannst, wie sollst du jemand anderen lieben, wenn du nicht mal dich selbst lieben kannst
genau,
und so,
genau,
aber das ist, das ist, ich verstehe, was du meinst. So, und jetzt bist du, hast du losgelegt. Dann habt ihr durchgestartet zusammen.
Ja, ja.
Wie ging es dann weiter?
Dann haben wir erstmal auf dieser kleinen, in dieser kleinen Bude gewohnt und haben eine Wohnung in Hamburg gesucht. Und lustigerweise ist es gar nicht so einfach, mit als YouTuber kurz selbstständig mit seinem Bruder jung, keine Nachweise, eine Wohnung zu finden in Hamburg. Wir haben dann irgendwie über, ich glaube, das ging noch relativ schnell, aber wir haben dann Ende 2020 eine Wohnung bekommen in Hamburg und sind dann nach Hamburg gezogen, weil hier eben auch noch mein ehemaliges Management saß und so weiter und so fort und haben dann irgendwie hier das Leben gestartet und sind bis heute in Hamburg und ich fühle mich sehr in Hamburg. Ich hoffe wirklich, dass ich bis zum Tod in Hamburg bleiben kann, weil ich Hamburg wirklich sehr, sehr schön finde.
Ist eine der schönsten Städte auch Europas sogar. Also
es ist das wirklich aktiv so oder ist das deine Ansicht?
Nee, ich glaube, das ist aktiv so.
Okay, krass. Das ist ja ein Ding.
Aber da müsste ich nochmal genau nach. Aber in meines Erachtens ist in diesen gut leben Top-Listen ist Hamburg immer dabei, habe ich, glaube ich.
Es ist
auch schön.
Ja, es ist schön. Ich mag irgendwie, ich mag das Moin hier. Ich mag, also so, ich mag einfach das geil, so wenn man irgendwo hingeht, man kann Moin sagen, egal wo man hingeht. Und so ist es irgendwie eine Kleinigkeit, aber die gefällt mir sehr gut. Ich mag irgendwie auch, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber ich mag das so mit St. Pauli. Ich mag das mit, dass Fritz Kohler hier immer einen großen Banner hängen hat und so. Ne, ja. Ich so Reeperbahn und so. Ich finde das irgendwie cool alles. Gefällt mir zumindest sehr gut so. Ich bin zwar sehr selten draußen, ich bin sehr Stubenhocker-Typ so, aber irgendwie mag ich es trotzdem, hier zu wohnen und zu wissen, ich hätte die Möglichkeit, hier spazieren zu gehen und könnte dahin und dahin und dahin und irgendwie ist alles nice hier. Und ja.
Es hat auch eine gute Größe, finde ich. Also es hat, die Leute sind gut, die Größe ist gut. Du kannst alleine sein, aber du kannst halt auch wirklich, wie du es gerade sagst, spazieren und so, musst nicht wie hier in Berlin, ja okay, dann 45 Minuten bis zum nächsten coolen Stadtteil oder so.
Das ist ja, aber das ist ja wirklich so, ich unterschätze das immer, aber ich unterschätze immer, wie groß Berlin, also wie viel Berlin größer Berlin nochmal ist. Ja, das ist krass, ne? Also ich unterschätze das ganz doll. Und Hamburg ist ja schon groß, ne? Also ich weiß gar nicht.
Ja, aber Hamburg hat was, 1 Million Einwohner?
Nee, hat Hamburg nicht 2 Millionen?
Hat Hamburg 2 Millionen?
Echt? Ich weiß es nicht.
Einwohner. Ich gucke, das gucken wir jetzt. Doch, 2 Millionen, du hast recht, 1,9.
Ja. Ja, 1,9, genau. Und Berlin
1,9.
Berlin 3,6, ne?
Ja, Berlin hat fast das Doppelte halt.
Das ist krass. Das denkt man gar nicht immer, finde ich. Aber krass, ja. Berlin, ich glaube, Berlin wäre auch die zweite Option gewesen. Nicht, weil ich Berlin so geil finde, aber ich glaube, Berlin.
Ist beruflich gut.
Ja, beruflich ist gut. Ich glaube, da kannst du auch gut alt werden, glaube ich.
Das Daumen kann geben. Sein, ja. Ich bin, also ich wäre, wenn ich nochmal neu relocaten könnte, wäre für mich Hamburg vor Berlin.
Oh, okay. Bist du gebürtiger Berliner? Nee, du bist woanders her, ne?
Nee, ich bin in Berlin geboren, aber ich bin in NRW aufgewachsen. Also ich bin zwar gebürtiger Berliner, aber wir sind, beziehungsweise meine Mutter ist mit mir mit 2,5 nach NRW gezogen. Okay. Also ich kam erst später wieder her.
Ich habe auch mal in NRW gelebt, ein Jahr. In Münsternähe habe ich gearbeitet auch.
Wo Köln, warst du? Düsseldorf und Neuss bei mir.
Neuss?
Ja.
Ja, Neuss hatten wir damals unsere Wohnung zu Gamescom-Zeiten.
Ah.
Ja.
Ja, Neuss-Reuschenberg habe ich lange gelebt.
Ach krass, okay.
Aber ja, und wie dann habt ihr durchgearbeitet, jetzt wohnt ihr in Hamburg. Ihr habt auch zwischendurch euch ein Büro oder kleines Studio geholt.
Genau, wir haben ein Studio hier. Das ist ein riesiger Raum und dort wurde uns von Lydia, Kulissenbauerin von den Rocket Beans, ist sie zumindest angestellt und darüber haben wir sie dann kontaktiert und die hat uns da ein Studio reingebaut, mit einer Bar, mit einer Küche, mit einem Wohnzimmer, mit einem Flur, mit einem Außenflur und so weiter und so fort. Und da haben wir unser Büro. Genau, und da drehen wir dann unsere Videos. Und das ist wirklich einfach nur als Set. Wir arbeiten irgendwie, ist irgendwie für uns einfacher, nach Hause zu fahren und da zu arbeiten, als das da zu machen.
Ihr wohnt aber auch zusammen.
Nicht mehr. Wir haben lange auch in der WG gewohnt hier. Damals war es noch so, dass Lukes Freundin nicht in Hamburg gewohnt hat. Also die waren schon ein paar, aber die haben immer noch auseinander gewohnt. Zu der Zeit wieder auseinander gewohnt, weil sie beruflich woanders war. Und dann ist sie irgendwann auch hergezogen. Und dann haben wir eine Wohnung separat genommen. Ich habe hier jetzt eine kleine Wohnung und die beiden auch. Genau. Genau, und ich bewohne immer noch im gleichen Gebäude tatsächlich. Also ich bin immer noch hier, aber auch, weil ich einfach keine Lust habe, umzuziehen. So, weil ich müsste es wahrscheinlich, also ich müsste, aber es ist ja auch in Hamburg nicht so, dass du eine Wohnung suchst, dann ziehst du um, sondern es ist ja wirklich immer auch, und dann denke ich so, ey, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Müsste ich eigentlich, aber habe ich keine Lust. Ne? Das ist so das Ding.
Und wie kam es dann eigentlich zu deinem aktuellen Podcast?
Okay, das ist sehr zufällig entstanden. Und zwar hatte mich Max, ich glaube, das war 2020, ich kann das schon gar nicht mehr sagen, es ist gar nicht so lange her.
Der Podcast heißt übrigens Offline und Ehrlich.
Genau.
Und dabei sind Max aka Trimax im Internet und Sascha aka Unsympathisch TV.
Genau, wir drei haben den gestartet. Und das war so, dass Max mich 2020, der hatte mich angeschrieben auf Instagram und hat gesagt, ey, ich will einen Podcast starten. Und ich habe meinen Chat gefragt, wen könntet ihr euch vorstellen als Podcast-Kollege? Und da wurde mein Name ganz, also sehr häufig damals reingeschrieben, weil wir beide irgendwie in Hamburg wohnen und wir irgendwie passen wir so zueinander. Und dann haben wir eine Dreiviertelstunde erzählt und haben ein bisschen gelabert. Und dann war das aber so, dass, nee, ich muss ein bisschen revidieren, weil ich war da gerade mitten im Umzug und habe dann gesagt, ey, ich hätte prinzipiell Bock, aber ich bin gerade mitten im Umzug, ich weiß gar nicht so, dass ich kann das jetzt nicht starten direkt. Ich melde mich nochmal, wenn ich wieder gesettelt bin in Hamburg und weil ich da einfach nicht den Kopf für hatte. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen, ich habe ihn irgendwann wieder angehauen, habe gesagt, ey, wie sieht's eigentlich aus, hast du noch Bock? Hat er gesagt, ja, in der Zwischenzeit habe ich aber auch mich mit jemand anderen kurz geschlossen. Und dann dachte ich, okay, ey, ist cool für mich, wenn du jetzt schon jemand anderen gesucht hast, dann dann bin ich dann raus, ist auch für mich cool, ich will mich da auch nicht auch nochmal reindrängen. Und dann war es aber so, dass er gesagt hat, okay, beziehungsweise Sascha hat auch gesagt, okay, lass uns das doch einfach zu dritt machen. Wir drei, komische Konstellation, aber vielleicht ist das ja auch ganz geil. Und dann haben wir eine Pilotfolge aufgenommen und das hat irgendwie funktioniert. Mittlerweile ist er jetzt auch schon über 2 Jahre am Start. Ja, genau, 2,5 Jahre fast. Und genau, so ist dann Offline und Ehrlich entstanden. Das hat sich dann auch noch mal ein Jahr, glaube ich, gezogen. Ich glaube, 2021 haben wir gestartet. Nee, 2022 haben wir gestartet. Nee, warte mal, nee, 21 auf 22? Genau, wir haben 2021 im Oktober gestartet. Und sind dann bei Spotify als Original oder ja, Original, so sind wir gestartet. Sind wir ja mittlerweile nicht mehr. Wir sind unabhängig von Spotify. Und genau, und der ist bis heute. Und das macht auch immer Bock, weil ich bin da so ein bisschen, man muss das so, also wenn man, wir haben da, eigentlich ist es ein Laber-Podcast, aber oftmals geht's darum, dass Sascha und Max sich streiten und dann bin ich, versuche ich wie so ein ruhiger Pol zu sein und versuche die beiden so ein bisschen zu sänftigen und das klappt auch ganz gut, glaube ich. Und ich hatte oftmals Probleme damit, weil die beiden nochmal influence-technisch, natürlich gerade Max ist einfach nochmal, also man muss dazu sagen, es gibt Influencer und dann gibt's halt so Top-Influencer, die einfach so an der Spitze sind. Und ich würde sagen, Max ist da einfach der größte Streamer aus Deutschland, also Top 3 Streamer oder so. Und Sascha ist sowieso auch auch groß, ist vielleicht nicht ganz so groß, aber ist noch mal eine Nummer größer als ich, würde ich sagen. Und das war dann oftmals so, dass ich mich so gefühlt, also ja, wie beschreibe ich das? Es hat sich so angefühlt, als wenn der Podcast auch gut ohne mich funktionieren würde, so einfach größentechnisch. Und das hilft dann auch nichts, dass mir andere sagen, nee, funktioniert ohne dich nicht. Mhm. Und vermutlich wird's auch einfach eine ganz andere Dynamik sein.
Wahrscheinlich total, ja.
Ne, weil es ist so, ich mache dann die Überleitung, ich leite einen in den Podcast und so weiter und so fort. Und
du begrüßt Max meinte ja auch, ich glaube, die ersten 100 Folgen hast du alleine begrüßt oder so.
Genau, ich habe begrüßt immer, ne? Mittlerweile macht Sascha manchmal auch, aber Max zum Beispiel hat noch nie begrüßt oder so. Aber er sagt auch selber, ey, wenn du nicht da bist, dann würde ich einfach die Infos, so, nächstes Thema. Und ich finde das immer sehr uncharmant einfach, wenn man in einem Podcast, ich finde es immer geil, wenn man so denkt, okay, man hört einfach nur in einem Gespräch zu, als wenn, okay, die rattern da ihre Infos runter.
Total.
Ne, das ist immer so das Ding. Aber ich hatte da anfangs ganz doll Schwierigkeiten mit, obwohl ich da, ich habe das bei Tim Gabel auch im Podcast erzählt, dass ich deswegen auch immer, ich bin in Meetings immer sehr pünktlich, ich mache meine Aufgaben immer so vernünftig, weil ich sonst immer Angst habe, irgendwie, ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss das machen, weil reichweitentechnisch bringe ich da gar nicht so wirklich viel. Das ist so, weißt du, deswegen nee, habe ich gedacht.
Ich weiß, was du meinst, aber das ist ja darum, also ich glaube wirklich, der Inhalt hätte extrem gelitten ohne deine Anwesenheit, weil
ja.
Gerade die Dynamik, und ich kenn's ja selber sehr gut aus einem Dreiergespann-Podcast, wichtig es ist, diese Dreierdynamik auch zu haben. Also wie unterschiedlich das auch ist, wenn es nicht der Fall ist.
Ja, ja. Das ist was ich immer ganz oft so bemerkt habe, ist, dass Max ist ein Typ, der zum Beispiel viel unterwegs ist, der macht viel. Und ich bin immer so, ich mache einfach immer gerne, ich bin eh ein sehr introvertierter Typ so und bin nicht gerne unterwegs und so auch so Events ist immer, ich gehe dahin, aber ich denke dann nicht so drüber nach, oh, ich habe heute einen richtig spaßigen Abend, sondern ich gehe dahin, das ist mein Beruf und ich werde danach wahrscheinlich erstmal richtig platt sein, weil es mich einfach auslaugt, aber so, das kennen die introvertiert nicht, das, da bin ich auch nichts Neues, aber dann haben mir auch Leute geschrieben, dass sie es sehr angenehm finden, neben diesen ganzen Influencer-Geschichten auch mal mich zu hören, wie ich dann irgendwie Stress habe mit dem Postboten und so weiter und so fort. Ja. Das sind ja auch Dinge, die Leute relaten, also womit Leute relaten
viel können. Greifbarer.
Genau.
Als das Problem, dass der neue Lack vom RS3 GT,
ja, genau,
was auch nicht lieferbar ist. Ja, ja.
Ja, genau. Ja.
Verstehe das total. Wie sind denn noch deine Pläne aktuell?
Letztes Jahr, also ich hole mal ein ganz klein bisschen aus.
Mach gerne.
Letztes Jahr hatte ich gerade zum Ende des Jahres oder so die zweite Hälfte des Jahres war rein beruflich sehr fordernd, weil ich ja diesen Boxkampf hatte. Ich habe mich ja angemeldet für den Boxkampf, weil ich mich selber so gepressert habe. Ich habe gesagt, ey, du bist ein Influencer und du bist nirgendwo, mach mal was. Und dann, ne, ich habe dann so gedacht, okay, ich muss irgendwas mitnehmen. Ich muss jetzt einfach irgendwas mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme natürlich den Boxkampf, so völlig bescheuert eigentlich im Nachhinein. Anstatt einfach mal, nee, gehst du mal auf ein Event vor einen Tag, nein, machst gleich das. Und das war eine sehr, sehr prägende Zeit, so wirklich Boxtraining. Ich weiß nicht, die Olli und Flo Boxer, warst du mal mit da beim Boxtraining so?
Nee, ich habe aber selber 6 Jahre Kampfsport gemacht.
Okay, also, was hast du gemacht?
Taekwondo, Karate.
Ach, und krass. Ach krass, wusste ich gar nicht. Okay, dann weißt du ja vielleicht so ein bisschen, dass, also so gerade so hartes Sparring, wo man wirklich aktiv jemanden auch, ne, auf seine Fehler hinweist, indem du ihm welche auf den Deckel haust, war für mich null Spaß bringt. Also wirklich null. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich habe mit Niki, mit Max Bruder oft trainiert und ich musste den vermöbeln. Also nicht vermöbeln, sondern ich musste, also der hat halt so, unser Trainer hat gesagt, okay, weis ihn auf die Fehler hin und dann habe ich halt, ne, dann ihm auch welche eingeschwenkt und so, jetzt nicht verprügelt, ne?
Ja,
so,
ja, ich weiß, was du, ja, ganz normal, so wie es halt ist beim Sparring.
So wie es ist, also das sieht immer so, ich glaube für Leute, die das nur so sehen, es sieht, okay, ja, warum können die dann nicht mal und warum, hey, aber so ein Schlag tut doch nicht weh, aber wenn man wirklich im Ring steht, dann merkst du, ey, nach 30 Sekunden ist eigentlich Luft weg, so, was mache ich hier eigentlich, aber du hast einfach noch 10 Runden vor dir und daran arbeitest du dann natürlich und es war immer ein Krampf, weil mein Training war auch deutlich weiter weg. Also ich musste mal anderthalb Stunden mit dem Auto fahren, musste dort 2 Stunden trainieren und dann anderthalb Stunden zurück. Sprich, da sind schon mal 5 Stunden flöten. Wenn du Pech hast, bin ich noch 2 Stunden gefahren, weil Verkehr scheiße war. Und dann sind schon mal mindestens 5 Stunden, in denen du noch nicht geduscht hast, du hast noch nichts gegessen, nicht umgezogen. Und ich musste dann nebenbei noch arbeiten. Ich habe natürlich mir dasselbe eingebrockt, aber ich will es nur erklären. Was dann mich unheimlich unter Druck gesetzt hat. Und ich habe nur gedacht, okay, ich bin eigentlich 3 Monate vor dem Kampf, bin ich schon so unter Panik, weil ich mir eine Platte mache und so weiter und so fort. Das war dann irgendwie es ist sehr brechend gewesen. Also auch gerade dieses Sparring, es ist so, ich hatte das mal getwittert, dass ich das echt schlimm fand, weil so Emotionen gerade freigesetzt werden. Also so unter, also ich bin eh ein Typ so, ich versuche viel einfach mit mir selber auszumachen und da konnte ich aber gar nicht anders, so dass ich meine Tränen wirklich zurückhalten musste, nicht weil ich so über irgendwas traurig war, sondern es kam irgendwie einfach so und auch ein Romatra und ein Papa Platte konnten damit relaten und haben genau das gefühlt auch, weil ich aber auch vom Typ her, also mir wird man das glaube ich nicht ansehen, ich bin 1,93 groß, bin irgendwie kräftig gebaut und so bin eigentlich ein sehr sensibler Typ so. Nicht, dass ich bin jetzt, das, ne, ich bin jetzt niemand, also ich würde schon für mich einstehen und würde mich nicht volllabern lassen und würde mich nicht einlullen lassen, so, das meine ich nicht, sondern ich möchte eigentlich, dass alle happy sind. Ich möchte, alle sollen happy sein, und das war so genau das Gegenteil. Das war eine wichtige Zeit auch. Es ist gut, dass ich das gemacht habe, glaube ich, weil man da unheimlich viel mitnimmt. Ich war noch nie so fit, aber es war ein sehr hartes Training. Dann habe ich eine Trennung gehabt nach fast 4 Jahren Beziehung, die natürlich auch nochmal reinspielt dann, wo du dann auch mit umgehst. Das sind alles Dinge, die die Leute da draußen auch kennen. Aber es war einfach für mich natürlich in dem Moment auch sehr schwer. Und natürlich, ich letztendlich habe ich nicht boxen müssen, weil mir die Rippe in diesem Sparring, glaube ich, 3 Wochen vorher oder so, habe ich schon gemerkt, irgendwas ist mit meiner Rippe. Ich kriege schlecht Luft. Dann bin ich zu Hause geblieben den einen Tag, habe gesagt, ich muss mich auskurieren und bin wieder in den Ring und habe wirklich nur ganz leicht einen auf meine Deckung. Ich habe gedacht, irgendwas ist hier komisch. Und dann musste ich mich einrenken lassen und danach ging es so halbwegs. Und dann war ich noch mal eine Woche vorm Kampf in einem sauharten Sparring. Da bin ich wirklich in den Boxclub gefahren und da waren 3 Boxer und ich bin im Ring geblieben und die haben sich alle abgewechselt. Die haben natürlich Vollstoff gegeben, weil die halt Puste hatten ohne Ende. Und ich stand da irgendwie 8 Runden im Ring und konnte nicht mehr. Und die haben natürlich auf mich eingeschlagen. Und dann nächsten Tag, ich bin zum Physio gefahren. Und dann meinte er, du brauchst hier nicht zu Physio. Das war Freitagabend in Hamburg. Du musst ins Krankenhaus. Das ist hier vielleicht Milzriss oder so. Ne? Und ich so, okay, shit. Dann bin ich erstmal ins Bundeswehrkrankenhaus gefahren, da haben die nachgeguckt, ist alles gut, es ist einfach vermutlich die Rippe gebrochen und die war dann auch gebrochen und dann musste ich natürlich den Kampf absagen, weil selbst wenn ich da, also es wäre einfach ein komplett falscher Stolz, ne? Also ich gehe hier rein, weil die hätten mich eh nicht boxen lassen, also der Arzt hätte gesagt, nee, das ist viel zu hohes Risiko. Auf jeden Fall haben wir deswegen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, haben wir deswegen letztes Jahr ein bisschen weniger gearbeitet, weil einfach dieser Fokus darauf ein bisschen mehr war. Und dieses Jahr ist genau das Gegenteil. Wir produzieren mehr Videos. Ich bin ein bisschen mehr unterwegs. Ich habe wieder mit dem Stream angefangen, was ich wieder durchziehen möchte, weil ich habe da...
Habe ich gesehen, finde ich schön.
Genau, ne, also mir gefällt das auch gut so. Ich bin gerade in Elden Ring drin und jetzt gestern war ich bei den Peets und das ist immer eine schöne Abwechslung. Und ich mag das auch gerne labern so ein bisschen, einfach so mit dem Chat interagieren so. Und ich möchte einfach deutlich mehr streamen, weil das auch einfach, ich glaube, ich mag das auch ganz gerne fernab von Varion, so neben des Podcasts, ohne Leute über mich ein bisschen erzählen, nicht so, einfach, dass die Leute mich auch kennenlernen, weil ich ärgere mich dann immer, dass ich irgendwie so wenig Leute irgendwie Interaktion damit hat. Und Luke sagte dann zu mir, ja, aber die wissen ja auch nichts über dich, du erzählst ja auch einfach nichts, weil ich präsentiere so wenig nach außen, ich erzähle nichts über, wie viel man verdient, wie man wohnt und so weiter und so fort, das erzähle ich alles nicht, muss man auch, glaube ich, nicht, aber man kann trotzdem auch was über sich erzählen und einfach erzählen, was einen beschäftigt, glaube ich. Ja. Ne,
bin ich ganz bei dir. Und das heißt, dieses Jahr wird Production-Jahr, das heißt, ich lade dich auch wieder zu Events ein.
Ja.
Flo, kannst du dann überlegen, ob du vorbeikommst oder nicht?
Bei 1 von 3 Events sage ich dann zu.
Dann lade ich dich direkt für 3 ein, okay, damit ich dich definitiv habe. Jetzt komme ich nochmal, das heißt, ihr bleibt aber in eurer Konstellation, du bleibst bei Video machen, bisschen mehr Outgoing, bisschen mehr Livestreaming, aber ansonsten, da ist jetzt nicht geplant, du machst die nächste große Modemarke, du bringst die große App raus, die irgendwas Weltbewegendes verändert, du...
Also wenn, dann würde ich es vermutlich hier, dann würde ich es dir privat sagen, vermutlich, aber ich bin immer so ein bisschen verhalten bei solchen Dingen, weil ich wünsche mir von mir selber, dass ich nicht so über die Dinge rede, sondern dass ich das dann mache und dann, wenn es halt in Sack und Tüten ist, dann geht's darum, weil das andere wirkt dann immer so ein bisschen wie labern, weil Ideen haben wir alle, so, wir wollen alle was umsetzen, aber wer es natürlich letztendlich macht, so, ich möchte einfach das umgehen und natürlich hat man noch Wünsche, aber
Taten sprechen mehr als Worte. Aber ich kann, also da bin ich ganz bei dir.
Ja.
Aber ich kann es auch andersrum, total verstehen. Weil ich mach das ab und an jetzt inzwischen auch mal, einfach mal was zu sagen in der Öffentlichkeit.
Um dich selber unter Druck zu setzen.
Weil es mich selber nochmal unter Druck setzt, ja.
Mhm. Ja, da gibt's auch, vermutlich gibt's da irgendein Sprichwort auch zu, ob
das jetzt... Ja, gibt's zu allem, wahrscheinlich kannst du in alle Richtungen jedes Sprichwort drehen.
Ja, aber nee, finde ich auch gut. Ich glaube, eine Sache, worauf ich richtig Bock hätte, und zwar, was ich gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich hätte mal Bock, ist auch egal wofür, also vermutlich, ich hatte natürlich richtig Bock, wenn jetzt so die Alchemia Interactive ankommen würden, die das Gothic Remake machen und sagen, ey, möchtest du eine Sprecherrolle, würde ich natürlich sagen, ja, aber ich hätte mal richtig Bock, weil das habe ich noch nie gemacht, in einem Studio eine Sprecherrolle zu übernehmen, wo man wirklich steht und so emotional quasi was schauspielern muss, so für die Stimme.
Also Synchronsprecher.
Ja, da hätte ich mal Bock drauf. Ich weiß nicht, ob mir das liegt, keine Ahnung, ich habe vermutlich auch nicht die beste Synchronsprecherstimme, aber ich hätte einfach Lust, weil das so voller Emotionen, die stehen ja richtig im Studio, haben jemanden hinter sich, der da das bewertet dann, und das finde ich irgendwie cool, der Gedanke. Vielleicht kommt da ja irgendwann mal was zustande, aber ist mittlerweile auch weniger geworden, glaube ich, gerade so Influencer, obwohl die leihen schon noch häufig so die Stimmen, ne?
Also für ein paar Sätze und so. Also,
ja,
wir hatten
cool.
ja auch eine Freundin von uns, Rieke Werner zum Beispiel, die hatte ich ja auch schon im Podcast. Die ist ja auch Synchronregisseurin, Nebensynchronsprecherin.
Ja.
Und Olli zum Beispiel wollte unbedingt auch mal in einem Anime sprechen und dann für zwei Sätze, ich weiß nicht, wie viele Sätze es waren, aber hat sie ihm auch eine Rolle in Haiku, in diesem Volleyball-Anime.
Ist ja,
konnte er dann
ist ja
ins
geil.
Studio gehen und hat das einmal eingesprochen. Flo hat ja hier und da schon mal für Computerspiel und so weiter und so fort. Und ansonsten ja auch so für Kinofilme wie Pets und so. Also ich glaube, das geht auch immer noch. Aber ich glaube auch, dass genau so eine winzigen Sachen, so wie du jetzt, also das ist dann mehr Vitamin B.
Absolut.
Irgendwas anderes.
Absolut. Ja, ich hab's ein bisschen ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich letztes Jahr, ich war letztes Jahr nicht auf der Gamescom, dieses Jahr bin ich wieder da. Und letztes Jahr hatte mir Kai Rosenkranz, ich hab über Boris habe ich Kontakt zu ihm bekommen, und das ist so witzig, weil ich finde den Satz so, Kai Rosenkranz hat mir auf WhatsApp geschrieben, ob ich auch auf der Gamescom bin, und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass man da wohl Gameplay sehen konnte. Habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht da sein konnte, aber ich war zu dem Zeitpunkt in New York mit meinem Bruder und kam gerade erst zurück. Das wäre dann instant vom Flughafen dahin, das hat einfach zeitlich nicht so harmoniert, aber dieses Jahr, vielleicht sehe ich ja dieses Jahr wieder was, ich bin mal sehr gespannt, also da würde ich mich drüber freuen. Ne?
Stimmt. New York war auch schön, ne?
New York, ja, das war tatsächlich, du weißt, dass wir da waren, ne? Oder? Weißt
wir
du
haben
das?
Uns zusammen getroffen.
Ach so,
da.
Ja, stimmt.
Wir waren zusammen in New York, Flo.
Stimmt. Ja, stimmt. Ich habe das schon wieder total vergessen. Wir haben uns getroffen. Das war sehr witzig. Das war aber nicht abgesprochen.
Nee, überhaupt nicht.
Also, ihr wart eine Woche da, ne?
Genau, wir waren, also Dennis und ich waren eine Woche da. Ich glaube, dieses Jahr fliegen wir nach Japan.
Oh, fliegt ihr mit Jen?
Oder nicht, dass ich wüsste. Okay. Also es ist ja so, ich habe, bei uns ist es so, wir haben immer so zwei Wochen lange Kita-Ferien.
Ja.
Nee, drei Wochen sind es. Und meine Frau und ich haben unterschiedliche Urlaubsvorstellungen.
Ja.
Und wir machen das, haben uns dann einfach angewöhnt, das so zu machen. Wir machen eine Woche zu dritt Urlaub.
Ja. Ja.
Und dann macht jeder eine Woche für sich, mit wem auch immer, Urlaub. Und der andere kümmert sich dann halt ums Kind. Und ich habe halt dann mit Dennis etabliert, oder haben wir einfach drüber gesprochen, wir machen dann jedes Jahr zusammen eine Woche irgendwo hin Urlaub.
Und wer entscheidet dann von euch beiden, wo es hingeht?
Das ist unterschiedlich. Also wir besprechen das einfach so. Okay. Also wir haben uns jetzt auch überlegt, ob wir nochmal in die USA fliegen oder ob was anderes. Und wir sind noch nicht ganz fest, aber so.
Ja, cool, aber Japan ist, glaube ich, sehr schön. Also eine Woche?
Keine Ahnung.
Eine Woche ist
also
so wenig,
Dennis will auf jeden Fall länger. Ich kann halt nur eine Woche.
Schade.
Das ist so der Daddy-Issue.
Ja.
Ja.
Ah, schade. Aber ist ja auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, Japan, ich will da auch hin. Wahrscheinlich aber nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Ich bin dieses Jahr für zwei Wochen in Florida mit meinem Bruder. Und nächstes Jahr wollen wir dann nach Japan, weil ich glaube, sowohl die Stadt ist auch schön, aber ich möchte auch diese Umgebung, dieses ländliche,
da
habe ich Lust
drauf.
Das
wurde mir halt auch gesagt, also man soll eigentlich zwei Wochen machen, mach eine Woche in der Stadt und eine Woche außenrum.
Ich glaube, das ist cool.
Mal gucken.
Du bist
das
ja noch jung.
Das dann vielleicht in 3-4 Jahren, wenn meine Tochter selbstständiger ist.
Ja, genau. Ja, siehst du?
Flo, zum Abschied habe ich immer noch zwei Fragen. Und zwar jetzt bezogen auf deine Content-Creator-Karriere. Was hättest du gerne gewusst, bevor du diesen Weg eingeschlagen hast oder da erfolgreich geworden bist? Und was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die das machen wollen, was du jetzt machst?
Okay, also ich glaube, es wäre ein bisschen hochgegriffen, weil da fällt mir spontan nichts ein, was ich gerne vorher gewusst hätte. Aber was ich so ein bisschen gelernt habe, ist, das glaube ich, ist auch für sowohl für Leute, die nicht in der Branche sind, aber auch für Leute, die in der Branche sind, dass man oft unterschätzt zwischen Freunden und befreundeten Arbeitskollegen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Und das ist auch, glaube ich, und ich meine das gar nicht irgendwie so stichelnd in eine Richtung, sondern ich glaube, man darf vieles nicht persönlich nehmen, wenn man, weil ich hatte oft damit zu hadern, so ein bisschen, dass ich so, dass ich oft eingeladen wurde und ich bin dann auch oft irgendwo hingegangen und dann habe ich aber eingeladen und dann sind halt Leute nicht gekommen und ich habe das nicht persönlich genommen, aber ich war traurig am Anfang so ein bisschen und ich habe dann über die Zeit gelernt, okay, die meint's nicht böse, am Ende des Tages sind wir alle befreundete Arbeitskollegen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das habe ich, glaube ich, das habe ich am Anfang so ein bisschen anders eingeschätzt. Aber das gehört auch, glaube ich, dazu, dass man sowas irgendwie mitnimmt. Und was ich Leuten raten würde, die auch das machen wollen, was wir machen. Ich glaube, es ist, also letztendlich, wenn das deren Traum ist, dann ist das sehr nice. Also wirklich, dann, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, dann schafft ihr das? Also es gehört immer noch ein bisschen, es gehört immer Glück dazu. Jeder braucht das Glück. Aber man muss, glaube ich, auch das Glück ein bisschen pressuren, indem du einfach dranbleibst. Das ist einfach konstant bleiben. Ne? Also wirklich konstant bleiben. Ich glaube, da hatte auch Seth Rogen, der hatte auch, glaube ich, jetzt vor kurzem so ein bisschen darüber gesprochen, dass er, weil also letztendlich aufhören ist ja eigentlich keine Option, weil du möchtest es ja. Deswegen musst du eigentlich theoretisch dranbleiben. Es ist genauso wie mit dem Fitness und so weiter und so fort. Wenn du aufhörst, dann ist eh schon vorbei. Also dann kannst du es gleich sein lassen. Deswegen, du musst einfach konstant bleiben. Und damit meine ich nicht 1-2 Jahre, sondern es ist schon manchmal auch Knüppelarbeit. Aber es ist auch mittlerweile, gerade weil dieses Bild ein bisschen vermittelt wird, es ist auch völlig okay, wenn man Handwerker ist. Es ist völlig okay, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man im Supermarkt arbeitet, es ist okay, wenn man einen klassischen Beruf lernt. Das ist, glaube ich, ein bisschen, also gerade, glaube ich, in dieser TikTok-Bubble, wo viel vor davor ist, es ist okay, ey, wenn euch das zufriedenstellt und ihr damit happy seid und nur durch eine Außenwirkung vielleicht ein bisschen verunsichert seid, dann denkt drüber nach, weil ich bin immer der festen Überzeugung, Leute, also so, wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, ich finde deine Cap blöd und ich finde die aber geil, dann ist es mir egal. Wenn du mir aber sagst, ich finde deine Cap blöd und ich denke dann so, ist meine Cap blöd, dann glaube ich zum gewissen Teil auch selber, dass die Cap ein bisschen blöd ist. Deswegen, das ist, glaube ich, sagt ganz viel über einen aus, aber es ist völlig in Ordnung, einen klassischen Beruf zu haben. Wenn ihr damit happy seid, lasst euch nicht irgendwie einlabern, dass ihr so und so viel Kohle verdienen müsst, weil am Ende des Tages das letzte Hemd hat eh keine Taschen, deswegen ist es scheißegal, die Kohle ist es scheißegal, aber wenn ihr wirklich diesen Wunsch verspürt, das machen zu müssen, dann bleibt dran und lasst euch davon nicht abbringen, von Leuten, die, glaube ich, nur selber nicht machen oder beziehungsweise ich glaube, Leute, die, also ich würde zum Beispiel oder wir in unserer Position würden nie Leuten davon abraten, weil wir das ja gut finden und ich glaube, du rätst Leuten in der Regel nur davon ab, wenn du einfach verbittert bist und also ne, wir sprechen über Dinge, die machbar sind, wenn ich jetzt sagen
ich würde, weiß, was du meinst, ne, aber also natürlich nur wenn du, wie du auch einleitend gesagt hast, wenn du wirklich Bock drauf hast, genau, dann rate ich dir nicht davon ab. Genau. Wenn du es aber machen willst, nur um reich und berühmt zu werden, ja, dann würde ich dir davon abraten.
Dann würde ich dir auch davon abraten. Ich glaube, es war nicht mein Wunsch, berühmt zu werden. Also natürlich hat man das getriggert so ein bisschen, man wollte erfolgreich werden, aber es war nicht so, dass ich zu Hause saß und sag, ja, ich will unbedingt berühmt, ich will unbedingt Kohle verdienen, so war es gar nicht. Und das, Das klingt immer, also du verstehst wahrscheinlich, warum man das immer so, warum ich das sage. Es klingt immer so geschwafelt, aber es sollte einfach nicht die Intention sein, das zu machen, um viel Geld zu verdienen. Weil ich glaube, es gibt ganz andere Möglichkeiten, um mit einem anderen Beruf deutlich mehr Kohle zu verdienen. Seien wir mal ganz ehrlich, das ist Influencer, ist der nicht der schwierigste, aber ist der deutlich deutlich unschönere Weg, weil ich würde, glaube ich, dann eher auf was anderes hasseln, glaube ich. Also so, ich bin gerne kreativ, ich lasse mich gerne, ich mache gerne was. Also ich glaube, so, es war vorher so, ich habe gerne was gebaut und am Ende des Tages habe ich gesehen, okay, ich habe hier einen Tisch gebaut, ich habe hier eine Treppe geschweißt, das war ein geiles Gefühl. Hm. Und mittlerweile ist es ein geiles Gefühl, wenn man ein richtig geiles Video gemacht hat. Man produziert was, man erschafft was und das ist, glaube ich, das Schöne. Und natürlich auch, dass man viel Geld verdient. Ist auch schön. Machen wir uns nichts vor,
ist auch ein schönes Gefühl. Ja, überhaupt nicht. Ist ein super Nebeneffekt davon. Aber ja, deswegen. Genau, ich finde übrigens, fand ich sehr schön, habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich es schon mal gehört habe, aber das letzte Hemd hat eh keine Taschen, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, es ist ja so der Spruch, ne, weil man versucht immer so diese Kohle mitzunehmen, aber eigentlich ist es so, scheißegal. Also nicht scheißegal, sagt das mal jemand, der auf der Straße lebt und hasselt und nichts hat, also
aber das müssen wir, also da, glaube ich, musst du dich nicht nochmal sondermäßig erklären, sondern es ist natürlich.
Ja, deswegen. Ja,
es ist schön. Geld macht nicht glücklich, aber es macht es einfacher, das zu machen, was einen glücklich macht.
Ja, genau. Das ist so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so materielle Wünsche sind, also nicht mal, weil ich mir, also natürlich habe ich mir jetzt nie ein Lamborghini gekauft, ich habe mir jetzt nie irgendwie ein fettes Haus gekauft oder so, aber ich glaube, der Wunsch, ein Eigenheim, das wäre noch ein Wunsch, aber sowas Materielles, interessiert mich nicht. Also es interessiert mich. Ich bin sowieso, wenn du in meine Wohnung kommst, das ist sehr minimalistisch. Ich bin froh, wenn ich ein Laufband habe, wenn ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe und ein bisschen zocken kann. Der Rest ist mir egal. Also wirklich. Ja. Ne?
Ich verstehe das.
Okay.
Flo, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Also es war ein richtig nicer Talk. Ich hoffe, hat den Leuten auch gefallen. Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt und die Leute da draußen auch nicht. Ne?
Das glaube ich nicht. Ich hoffe, die Leute da draußen konnten auch einiges davon mitnehmen. Und wie immer, Feedback ist erwünscht. Solltet ihr Spaß gehabt haben, dann schreibt es doch gerne irgendwo, wo ihr kommentieren könnt. Liken und gerne auch abonnieren, sowohl bei Flo, bei dem Varion-Kanal, als auch hier.
Und gerne weiterleiten, diesen Podcast weiterempfehlen. Ja. Immer sehr wichtig. Kommt er auf Spotify? Ja, kommt auch auf Spotify. Auch
überall, wo es
Podcast immer auch gibt. Mal favorisieren, 5 Sterne geben, ist wichtig. Also wirklich, man merkt immer gar nicht, man muss die Leute ein bisschen dazu motivieren, das zu machen.
Ist richtig.
Du würdest dich sehr drüber freuen. Dann kann ich, ich mich auch natürlich. Ne?
Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und Flo, wir sehen uns vielleicht schon bald auf einem Event.
Ja, auf dem ich jetzt gezwungenermaßen dann sein werde, weil
Zugesagt sozusagen.
Jetzt habe ich auch zugesagt, ja.
So sieht's aus.
Ja, es wird gut.
Es wird gut. Tschüss, bis dann.
Bis dann, tschüss.